Guten Abend miteinander. Mein Name ist Beat Staub. Habe jetzt gesagt, ich bin in der FEG Muri-Gümligen, die heisst seit 2,5 Jahren, bin ich dort Pastor. Vorher war ich lange Jugendpastor, in Langenthal 7 Jahre, in Stans 2 Jahre, in Aarau 1 Jahr. Und ein paar Erfahrungen gesammelt auf dem Weg. Und ich freue mich, heute Abend bei euch zu sein. Wir haben den Harry so ab und zu bei uns und dann erzählt er uns einmal von euch. Und es ist schön, mit überzukommen und jetzt einfach mal da zu sein, in diesen Räumen, eure Augen zu sehen, sagen wir es mal so. Gesichter ist es vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ja, ich freue mich, können da zu sein und ich möchte euch heute Abend reinnehmen. Und ich brauche immer, ich muss ja ein bisschen etwas machen, während wir reden. Ich kann nicht gut einfach reden. Ich muss auch mal ein bisschen zeichnen zwischendurch. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. Wir haben, möchte Ihnen eine Geschichte oder in ein Leben von einem Mann aus der Bibel. Da habe ich gesagt, er hat über Stürme geredet. Ich weiß nicht, was er ganz genau geredet hat über die Stürme und wie man damit umgeht. Der Mann, den ich mit euch heute anschauen will, ist für mich ein Mann geworden, der zur Hoffnung geworden ist. Der eine Kernkompetenz hatte, um das mal so zu sagen, wo sich enorm ausgezeichnet hat, um in allen Stürmen von seinem Leben trotzdem festzustehen und weiterzugehen. Weil das ist ja manchmal schwierig im Sturm, oder? Wenn es einem wegwinden will, wenn es einem vorblasen will, trotz allem die Hoffnung zu haben. Hoffnung ist ja das, dass wir unseren Blick auf den Horizont richten können und sehen, dort kommt das gute Wetter nach dem Sturm. Oder? Das ist ja das, dass man im Sturm einen Anker braucht, ist das eine. Aber wenn man darüber aus kann sehen und mitbekommt, der Sturm geht vorbei, da kommt wieder Sonnenschein, da kommt wieder Angenehmes und Schönes und Gutes. Das ist ja, wie wenn man auf der einen Seite festgemacht ist am Anker und sich heben kann im Sturm, ist das wie das, was einem Kraft gibt, nachher dran zu bleiben. Der Mann, von dem ich vorhin rede, das ist der Jeremia. Und der Jeremia, das war ein Prophet. Propheten im Alten Testament, er ist einer der 3 grossen Propheten, sagt man denen. Das ist der Jesaja, der Jeremia und der Hesekiel. Denen sagt man eigentlich nur gross, weil sie dicke Bücher geschrieben haben. Die anderen sind kleine Propheten, weil sie nur ein paar Kapitel haben. Oder die haben alle so 60 Kapitel geschrieben oder schreiben lassen, sind über sie aufgeschrieben worden. Und der Jeremia, der hat etwas Außergewöhnliches. Auf der einen Seite predigt er das, was Gott ihm auftragt. Das macht auch ein Jesaja und ein Hesekiel. Aber beim Jeremia, der lässt uns biografisch einschauen, wie es ihm mit dieser ganzen Geschichte ergangen ist. Wie er klargekommen ist mit dem, was Gott ihm auftragt hat, was er machen musste. Und wir steigen ein mit der allerersten Aussage über den Jeremia oder zum Jeremia von Gott. Gott kommt zu ihm, wir befinden uns da irgendwo zwischen 500 und 600 vor Christus in Jerusalem oder in der Umgebung von Jerusalem. Und Gott kommt zum Jeremia und sagt zu ihm, bevor ich dich gebildet habe im Mutterleib, habe ich dich gekannt. Wenn nur schon die Aussage, wenn dir über einem sein Leben gestellt wird, da ist jemand, der mich kennt. Das ist jemand, der weiß, wer ich bin. Und das sagt Gott über den Jeremia. Bevor du aus dem Mutterschoß gekommen bist, habe ich dich geweiht. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich bestimmt. Und dann denken wir, wow, schöne Aussage, oder Gott macht so ein wundervolles Wort, er hat mich erwählt und so. Der Jeremia, typisch für die Propheten, das sind meistens ein bisschen Dickköpfe, findet dann aber, ach Herr, sieh, ich weiß nicht, wie man redet, ich bin ja noch jung. So, ich kann das nicht. Ich kann das nicht, was du mir da zumutest. Der Herr aber sprach zu mir, sag nicht, ich bin noch jung. Wohin ich dich auch sende, dahin wirst du gehen. Und was immer ich dir gebiete, das wirst du sagen. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir, um dich zu retten. Der Jeremia weiß, wenn man Prophet wird im Auftrag von Gott, dann heisst das im Normalfall nicht, ich tue Schönes und Liebes und Gutes den Leuten sagen. Die Propheten im Alten Testament, und da hat es vor Jeremia schon ein paar gegeben, die sind angetreten, vor allem, um die Menschen daran zu erinnern, zurückzukommen zu ihrem Gott. Gott selber hat einen Bund geschlossen mit dem Volk Israel. Und gesagt, wenn ihr mir treu seid, wird es euch gut gehen in dem Land, wo ihr da seid. Wenn ihr mit mir unterwegs bleibt, dann wird das blühen und ihr werdet für viele andere Menschen in der ganzen Welt werdet ihr ein Zeichen sein, dass ich ein guter Gott bin. Aber wenn ihr euch abwendet von mir, dann werden Stürme kommen. Dann werden Sachen passieren, wo ihr euch in euren eigenen kleinen Welten innen verstrickt und euch selber gross macht und dann über eure eigenen Füße hineinfallen. Und die Propheten sind gesendet worden, um den Leuten zu sagen, kehret um, sonst nimmt es ein schlechtes Ende mit euch. Und Jeremia hat das gewusst. Und darum hat er gesagt, das kann ich nicht. Ich kann doch denen nicht sagen, ich bin ja noch jung, wer soll denn auf mich hören? Die sind alle zusammen alt und lebenserfahren. Und Gott sagt, sag nicht, ich bin jung. Ich bin bei dir. Du musst keine Angst haben für ihn, weil ich würde für dich kämpfen. Das ist die Aussage von Gott, die über Jeremia im Leben steht. Hab keine Angst. Vielleicht können wir mal nachdenken. Ich weiß nicht, die von euch, die unterwegs sind mit Jesus. Kommt euch eine Aussage in den Sinn, ich möchte nicht sagen, aber kurz selber darüber nachdenken, kommt euch eine Aussage in den Sinn, wo ihr sagt, das ist wie ein Zuspruch, den Gott mir mal gegeben hat über mein Leben. Das ist etwas, wo ich mich immer wieder daran festklammere. Viele von uns haben einen Bibelvers. Oder ein Wort, wo jemand anders, wo Jesus nachfolgt, uns zugesprochen hat. Und das ist etwas, wo immer wieder auch treibt, gerade in den Stürmen. Und wo es Mut gibt. Die Jeremia, der hat angefangen zu predigen. Er hat angefangen zu reden und angefangen zu verkünden. Und es ist gekommen, wie er gedacht hat, dass es kommt. Die hören nicht zu. Und dann kommen 5 Klagen, die er an Gott richtet. 5-mal ruft er aus vor Gott und sagt, wieso muss ich das machen? Und die erste Klage, die ist fast ein bisschen herzig. Oder? Er sagt, ich bin ein Lamm gsi. Ich bin wie ein Lämmli. Okay, spannend schon. Es muss mal geschoren werden, das Schaf. Aber ich bin wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt worden ist. Ich habe keine Ahnung, auf was ich mich wirklich eingeladen habe. Und du hast mich einfach geführt, Herr, an den Schlachtort, dass ich dort von denen geschlachtet werde, wo ich zu ihnen rede, wo ich ihnen sage, kehret um. Ich habe keine Ahnung, ich war noch zu jung. Wieso hast du mich beauftragt, das zu machen? Das ist die erste Klage. Er sagt, ich bin wie so ein kleines Schäfli, wo keine Ahnung hat, das braucht ja sein Hirt und du hast nicht gut zu mir geschaut und jetzt bin ich da, wo ich bin. Ich glaube, der Jeremia, der hat sein ganzes Leben immer wieder mal ganz stark mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Das kommt immer wieder mal durch. Klagelieder in der Bibel sind auch von ihm. Also es gibt fast niemanden in der Bibel, der so viele Klagen aufschreiben lassen hat wie er. Jetzt, eben, der Jeremia ist da gestartet und dann hat es wie so eine Schlaufe genommen, wo er an den Ort gekommen ist, wo er gemerkt hat, das ist mir zu viel. Ich habe ja gar nicht gewusst, auf was ich mich einlasse. Und Gott redet wieder zu ihm und sagt, nein, ich bin bei dir, geh weiter. Und so geht er weiter, predigt weiter. Und dann kommt die zweite Klage. Die zweite Klage, und er sagt, ich bin, alles, was mir geblieben ist, ist Streit. Ich habe niemanden mehr, der im Frieden mit mir sein will. All zusammen haben ihre Waffen oder ihren Streit gegen mich gezückt. All zusammen sind gegen mich. Ich bin ein Mann vom Streit. Ich komme keinen Frieden über. Und nach was sehnen wir uns mehr, können, als im Frieden können zu leben? Ständig hacken sie auf mir rum. Warum, Gott, tust du mir das an? Er nimmt so eine nächste Schlaufe, oder? Und dann kommt die dritte Klage. Aber er geht wieder raus, er predigt weiter. Er macht immer noch das, was Gott ihm auftragt hat, er lässt sich dann gleich nicht unterkriegen. Er macht weiter, er geht wieder zu den Leuten, geht in den Tempel, geht predigen, geht auf die Straße, an das Tor von Jerusalem und verkündet dort das, was Gott ihm auftragt hat, auch wenn es nichts Schönes ist. Er muss den Menschen sagen, dass wenn sie so weiterleben, dann werden sie ins Exil geführt, ihre Stadt wird zerstört, sie werden abgeführt und sie werden nichts mehr zu sagen haben. Ihre Kinder werden sie nicht mehr sehen und so weiter. Er muss eine schreckliche Sache predigen. Und meine, wer will das hören? Wenn der Jeremia zu uns käme und uns sagen würde, so, hey, wenn du so weiterlebst wie jetzt, dann kommt irgendjemand anders und nimmt dir alles weg, was du hast. Ja, merci für die Botschaft von Gott für mich, oder? Ja, die dritte Klage kommt. Und er sagt, Gott, warum greifst du nicht ein? Ich habe wirklich langsam grosse Fragezeichen da. Und die Leute haben Fragezeichen auch. Sie fangen an lachen über mich und sagen, es passiert ja gar nichts, was du sagst. Der Gott scheint gar nicht zu dir zu reden, du erfindest das ja alles. Aber er gibt nicht auf. Er predigt weiter. Gott baut ihn immer wieder auf. Und er erinnert ihn manchmal daran und sagt, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Und es kommt zu einer vierten Klage, die er bringt. Und dort merken wir, jetzt ist er hässig. Er ist geladen. Es langt ihm eigentlich. Wenn wir so merken, dass sich die Umstände in unserem Leben so fest wir weitergehen und probieren, in diesem Leben drinnen zu sein, nicht ändern, dann wird irgendwann werden wir nicht einfach nur Gott, was ist das und was soll das, sondern wir werden hässig. Da steigt der Wut in uns auf und der Jeremia ruft aus und wünscht diesen Menschen, die ihn immer angreifen, wirklich das Schrecklichste. Mögen ihre Kinder sterben, mögen Männer abgeführt werden, mögen, und man denkt so, du bist ein Prophet von Gott. Also, in den Comics wird das ja dann einmal so dargestellt, dass man da nicht genau sagen kann, was gesagt wird. Ich bin nicht ganz sicher, ob uns die Bibel die exakten Worte in allem überliefert hat. Es ist schon genug schlimm, was geschrieben ist. Aber wir merken da, dass man kommt so das Gefühl über, das geht einfach abwärts mit dem Jeremia. Das ist so eine Spirale. So eine Spirale, die runterzieht. Wo man ständig wieder, immer wieder Sachen über sich sagt und dann gleich wieder weitermacht. Gleich wieder rausgeht und sagt, okay, Gott hat mich gleich gesehen, ich rede jetzt weiter. Und dann kommt die fünfte Klage. Die letzte von diesen Klagen. Im Kapitel 20 von Jeremia. Und dort sagt er, du hast mich überredet, Herr, und ich habe mich überreden lassen. Du bist stärker als ich und du hast gewonnen. Den ganzen Tag lang bin ich ein Gespött. Jeder macht sich lustig über mich. Denn wenn immer ich rede, schreie ich auf. Gewalttat und Unterdrückung rufe ich. Denn den ganzen Tag gereicht mir das Wort des Herrn zu Hohn und Spott. Und wenn ich sage, ich werde nicht an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen sprechen, merkt er so, Gott, ich rede jetzt nicht mehr weiter über das, was du mir aufgetragen hast. Ist genug. Merci vielmal. Adieu. Aber dann merke ich, ich kann gar nicht anders. Dann wird es in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, eingeschlossen in meinem Gebein und ich habe mich abgemüht, es zu ertragen und ich kann es nicht. Es ist schlimmer für mich, nicht zu reden, als den Spott der Leute auszuhalten. Weil ich weiss, das ist das Richtige und das ist meine Berufung. Und dann sagt er ein bisschen später, der Herr aber ist bei mir, wie ein mächtiger Held. Deshalb werden meine Verfolger straucheln und sie können nicht gewinnen. In tiefer Schande stehen sie da und ohne Erfolg. Eine ewige Schmach. Sie wird nicht vergessen werden. Der Herr der Heerscharen aber prüft den Gerechten. Er sieht Nieren und Herz. Also wir sagen eben, er sieht ja unser Herz hinein. Er ist der, der weiß, wie es wirklich ist. Deine Rache in ihnen werde ich sehen, denn in dir habe ich meinen Rechtsstreit anvertraut. Singt dem Herrn, lobt den Herrn, denn aus der Hand der Übeltäter hat er das Leben des Armen gerettet. Und dann, also man hat das Gefühl, er kommt von unten rauf und kommt in Lobpreis rein und preist Gott für das, was er jetzt doch tut in seinem Leben und wie gut das ist. Und der nächste Vers ist folgender. Jeremia 20, Vers 14. Verflucht ist der Tag, an dem ich geboren wurde. Der Tag, an dem meine Mutter mich geboren hat. Er sei nicht gesegnet. Verflucht ist der Mann, der meinem Vater die Botschaft brachte. Ein Sohn ist dir geboren worden. Wie glücklich hat er ihn gemacht. Und jener Mann soll sein wie die Städte, die der Herr umgestürzt und deren er sich nicht erbarmt hat. Dann wird er Schreie hören am Morgen und Kriegslärm zur Mittagszeit. Denn er, der Mann, wo Botschaft seinem Vater gebracht hat, hat mir nicht den Todesstoß gegeben im Mutterleib. Und meine Mutter wurde nicht mein Grab und ihr Leib blieb nicht schwanger für immer. Warum nur kam ich aus dem Mutterleib, um Mühsal zu sehen und Qual? In Schande sind meine Tage vergangen. Punkt. Kapitel fertig. Kein Wort. Aber Jeremia, ich bin bei dir. Du musst keine Angst haben. Jeremia, ich habe dich gern. Nichts. Das Kapitel ist einfach fertig. Der Jeremia sagt, es wäre besser gewesen, ich wäre abgetrieben worden, als all das zu erleben. Es ist nicht einfach nur für den Jeremia so gewesen, dass er gefunden hat, im Moment ist es gerade schwierig, es hat früher gute Tage gesehen. Nein, mein Leben ist für nichts. Es wäre besser, ich wäre nie auf die Welt gekommen. Es wäre besser, ich wäre tot. Ich hätte gar nie gelebt. Man merkt, das geht abwärts. Das ist eben genau so ein Sturm, wo der Jeremia da erlebt. So Stürme, wo wir vielmals vielleicht in unserem eigenen Leben auch erleben. Stürme, wo uns zweifeln lassen an der Güte von Gott. Wo uns zweifeln lassen an dem, dass Gott uns wirklich liebt. Wir haben die Aussage irgendwo im Kopf, wo Gott über unserem Leben ausspricht. Aber es zieht ab und die Hoffnung. Man hat das Gefühl, da ist irgendwie noch, es kommt immer noch Hoffnung ein bisschen durch, oder? Man kann wenigstens noch ausrufen, aber da am Schluss hat man das Gefühl, der Jeremia ist vollends verzweifelt. Er sieht nicht mehr am Horizont, dass da besseres Wetter kommt. Und es kommt in dem Moment auch keine Antwort mehr von Gott. Und das Verrückte ist im Leben von Jeremia, wir sehen in diesem Leben nachher, es hat andere Leute gegeben, lass mich dort noch anfangen, es hat andere Leute gegeben in der Bibel, die auch gesagt haben, es wäre besser, ich wäre tot. Der Hiob zum Beispiel ist so ein Mann, wo man von ihm liest, dass er sagt, es wäre besser, ich wäre gestorben, gerade bei meiner Geburt. Der sagt das Gleiche wie der Jeremia, wo ihm alles weggenommen worden ist, wo ihm seine Familie ausgelöscht worden ist, sein Reichtum weggenommen worden ist, alles, was er hatte, ist weg und er sitzt am Schluss da und ist krank und kann nicht mehr her. Aber die Geschichte, die hört ja dann wunderschön auf, oder? Der hat ja am Schluss alles wieder. Nicht, dass die neuen Kinder die alten in dem Sinn ersetzen, oder? Klar nicht, aber dem geht es am Schluss wieder gut. Wir können auf den David schauen, in den Psalmen, wo uns immer wieder so das, wo auch ständig wieder mal klagt und sagt, meine Verfolger und ich leide und so weiter. Aber wenn man sein Leben dann sonst anschaut, merkt man, er ist König geworden, er ist aufgestiegen, er hat doch irgendwo ein gutes Leben gehabt am Schluss. Wir können den Prophet Jona nehmen, wo uns auch geschildert wird, wo er sagt, es ist besser, ich wäre tot, als dass ich miterlebe, wie meine Feinde gerettet werden. Bei dem können wir am Schluss nicht mit, über wie es weitergeht. Aber der stellt sich auch komplett gegen Gott. Der hat nie das machen, was Gott ihm gesagt hat. Der Jeremia hat sich immerhin darauf eingelassen. Und das Verrückte ist, im Leben von Jeremia stellen wir fest, wenn wir das nachher weiterlesen, der predigt nachher weiter. Der verkündet weiter Gottes Wort als Volk. Und er muss weiter Untergangsbotschaften predigen. Und die Leute wollen es weiter nicht hören. Am Schluss passieren die Sachen, die Gott angekündigt hat. Jerusalem wird von den Babyloniern überrannt, niedergemacht. Das Volk wird abgeführt ins Exil. Der Jeremia bleibt zurück mit den Sparnen. Und die Letzten, die noch dort sind, die kommen dann zu ihm und sagen, Jeremia, gib uns ein gutes Wort von Gott, bitte. Wir haben gesehen, dass Gott recht hat, dass du, also es kommt einem vor, wie wenn, jetzt hat der Jeremia sozusagen wenigstens Recht bekommen am Schluss. Bitte sag uns, was Gott jetzt über uns denkt. Und der Jeremia sagt, Gott wird euch retten, Gott wird euch wieder aufbauen. Aber flüchtet jetzt nicht auf Ägypten. Und was sagen dann die Leute, die ihm zugelassen haben? Ah, nein, das kann nicht von Gott sein. Komm, wir gehen auf Ägypten und dich nehmen wir mit. Und dort endet die Geschichte von Jeremia. Er muss in Ägypten muss er noch einmal eine Prophetie machen, aber dort ist fertig. Der Mann, der hat ein schweres Leben gehabt. Er ist in eine Zisterne geworfen worden und wo es ist geregnet, ist er fast vertrunken. Sie wollten ihn umbringen, sie wollten los sein. Es ist nie richtig besser geworden in seinen Umständen. Das ist, und er gibt uns immer wieder die Einblicke in sein persönliches Leben. Es ist ihm nie wirklich besser geworden. Was ist, wenn die Umstände in unserem Leben eben stürmisch bleiben? Wo holen wir dann die Hoffnung her? Wo hat ein Mann wie der Jeremia die Hoffnung hergeholt? Ich glaube, es war die Sache bei ihm, dass er die Sachen über sich gesagt hat. Ich bin wie ein Schaf, das du verführt hast. Ich bin ein Mann, der nur Streit hat. Ich bin ein Mann, der ständig hinterfragt wird. Ich rufe ihn aus. Und es wäre besser, ich wäre tot. Und gleich ist er weitergegangen. Und ich glaube, das hat er gemacht, weil er festgehalten hat an der Aussage von Gott über sein Leben, dass er ihn retten wird und bei ihm bleibt, in allem drin, bei ihm ist. Gottes Aussage in seinem Leben, das, was Gott über ihm ausgesprochen hat, ist wie die grosse Sonne im Sturm. In allem drin. Ja, er ist verzweifelt. Ja, er hat manchmal nicht weiter gewusst, aber er hat nicht aufgegeben, weil er trotz allem den Blick am Ende bei Gott genommen hat. Und dann ist ganz spannend. Gott, nach dieser krassen Aussage, wo er sagt, am besten wäre es, ich wäre nie auf die Welt gekommen, verändert sich seine Prophetien. Von dort weg kommt nicht einfach nur noch Gericht, sondern es ist wie, wenn der Jeremia selber durch die Tiefe durchgegangen wäre von dem Sturm und jetzt am anderen Ende anfängt rauszukommen und sagt, selbst wenn ihr Volk im Moment nichts anderes zu erwarten habt, als dass er untergeht, so wird Gott eure Rettung verschaffen. Ein Höhepunkt lesen wir dann im Kapitel 29. Die ganze Sache da ist bis Kapitel 20 gegangen. Von dort weg kommen eigentlich keine Klagen mehr von Jeremia. Von dort weg predigt er. Aber zuerst kommt die Andeutung, dass ein Retter kommen wird aus der Familie von David. Und dann kommt im Kapitel 29, Vers 11, ein Vers, wo wir Christen ganz häufig einander zusprechen. Denn ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch eine Zukunft zu geben und Hoffnung. Hoffnung braucht man dann, wenn es nicht so aussieht, wie wenn es gut kommen würde. Wenn alles gut ist, dann musst du ja nicht mehr hoffen, dann ist ja gut. Oder? Der Zuspruch von Gott, sich daran zu erinnern, an das, was er über Jeremia im Leben ausgesprochen hat, was er über eurem Leben ausgesprochen hat. Das ist die Sonne, die mitten im Sturm durchscheinen kann, wo man den Blick auf den Horizont richten kann. 2006 ist meine Mutter gestorben nach Krebs. Sie hat 10 Jahre daran gelitten. 10 Jahre Brustkrebs. Nach einer Weile ist es plötzlich besser geworden. Und dann haben sich Metastasen wieder gebildet. Am Schluss im Rückenmark. Und dann ist es relativ schnell gegangen und sie ist gestorben. Und ich war da in einer Phase von meinem Leben. Ich habe mein Studium von der Theologie, bin gerade dort im Endspurt drin und bin anschliessend ein Jahr ins Ausland. Und bin zurückgekommen und ich habe wieder den Eindruck gehabt, nichts in meinem Leben geht so, wie ich es mir wünsche. Gott lässt mich im Stich. Wisst ihr, Hoffnung kommt ja von dort, dass Gott redet zu uns. Aber wenn wir plötzlich das Gefühl verlieren dafür, Gott sagt mir gar nichts mehr. Was ist denn? Und ich bin in einer Spirale abwärts gegangen. Ich kann mich erinnern, ich war am Grab von meiner Mutter und laufe dann zu dem Friedhof raus und dann kann man nachher so über die Felder reinlaufen in dem Dorf. Und ich bin jetzt am Laufen und ich bin vor Gott, irgendwann habe ich angefangen zu klagen vor Gott. Und ich habe mein Herz angefangen auszuschütten und gesagt, warum tust du mir das an? Warum nimmst du mir meine Mutter weg? Warum ist die Frau, die ich gerne selber hatte, hätte nicht meine Frau geworden? Warum bin ich Single, all meine Freunde heiratet und so weiter? Und warum muss ich mit Depressionen kämpfen, als ich hier angefangen habe zu entdecken, dass die bei mir immer stärker werden? Und ich habe einen ganzen Haufen so Warum-Fragen gehabt. Ich habe vor Gott geklagt. Und irgendwann mag man ja nicht mehr klagen. Irgendwann hat das Klagen ein Ende, weil man erschöpft ist. Und in die Stille hinein kommt eine Frage in meinen Kopf. Beat, liebst du mich? Ich nehme an, das war Gott. Ich sage, ja, ich glaube schon. Und dann ein bisschen später nochmal, Beat, liebst du mich? Ja, ich glaube schon. Da kommt die Frage nochmal, oder? Beat, liebst du mich? Und ich denke wirklich so, bin ich eigentlich der Petrus oder was läuft da? Und antworte Gott im Gebet und sage, ja, ich liebe dich, aber schau mich an, ich kann dich ja nicht lieben. Schau mal, was mit meinem Leben nicht stimmt, was ich alles nicht kann, was bei mir alles daneben läuft. Da habe ich Suchtprobleme, dort finde ich mit meinem Job keine Befriedigung, da sündige ich gegen dich, ich bin doch nicht würdig, dich überhaupt zu lieben, du, der grosse Gott. Und dann hat es gekehrt und ich bin wie an dem Punkt gewesen, Gott gegenüber und habe ausgerufen gegenüber ihm. Und dann hat es gekehrt gegen mich und ich habe ausgerufen über mich. Und dann kommt wieder die Stille, die ich wieder nicht mehr mögen habe. Und dann kommt die Stimme rein. Aber ich liebe dich. Und ich werde dich brauchen. Das ist das einzige Mal, wo ich mich erinnern kann, dass Gott sehr direkt zu mir geredet hat. Aber in den vergangenen 13 Jahren, glaube ich, jetzt seit hier, war es der Satz von Gott, wo mir die Hoffnung gegeben hat, durch Depressionen durch Schwierigkeiten in meiner Aufgabe als Pastor, durch Fragen, die ich in meinem persönlichen Leben hatte. Das war die Sonne, wenn ich mich an diesen Satz erinnert habe, gesagt, Gott hat es in seinem Wort gesagt und er hat es mir gesagt, ich liebe dich. Mehr brauche ich nicht. An dem habe ich fest. Und wenn alles schlecht bleibt, vieles ist gut gekommen und es ist immer noch ein Auf und Ab, immer wieder auch in meinem Leben. Es ist die Zusage von Gott, die er mir macht, die er jedem von euch macht. Die Zusage, dass er jedes von uns liebt. Dass er sich um uns kümmert, dass es ihm nicht egal ist, wie es uns geht. Dass er uns Jesus gegeben hat, der versprochen hat, dass er immer bei uns ist. Es ist das, was uns durchtreibt. Immer wieder. Es ist das, was Hoffnung gibt. Von Gott angesprochen zu sein und darauf festzuheben. Und es ist ein Festheben, das man machen muss. Immer wieder sich daran erinnern. Und sagen, das, was du über mich sagst, ist viel wichtiger und stärker, als was ich über mich selber sage. Ich möchte euch ermutigen, euch immer wieder Gott zuzuwenden und zu glauben, dass das, was er über euch sagt, stärker ist als alles, was ihr über euch selber mögt sagen. Dort, wo wir uns selber verdammen wollen, wo wir uns selber schlecht machen wollen, wo wir uns sagen, das ist nicht das, was für mein Leben gut ist, dort sagt, ist Gottes Aussage über euch. Ich habe dich gewählt. Ich habe dich gerufen. Ich liebe dich. Und das ist das, was uns im Sturm in der Spirale die Hoffnung gibt, zum Weitergehen. Und wenn er sagt, ich habe keine Aussage von Gott über meinem Leben, weil vielleicht nach dem sehnet, bleibe dort dran. Bleibe treu, der Suche nach Gott. Wenn ihr Jesus selber noch nicht kennengelernt habt, sucht ihn, damit er sich euch zeigt. Klopft an bei ihm. Dass ihr erfahren dürft, was er über euch denkt. Und euch befreien kann aus dem, was ihr selber über euch denkt. Das ist das, was der Jeremia erlebt hat. Das ist etwas, was ich in meinem Leben häufig erlebt habe. Und ich bin sicher, es hat verschiedenste Leute da, die das bezeugen können, dass sie das selber erlebt haben. Wir haben einen Gott von der Hoffnung, der gute Pläne hat über unser Leben. Und der uns durchträgt, auch dann, wenn es stürmisch ist. Halten wir fest an seiner Hoffnung, an seinem Wort, das stärker ist als das, was wir über uns selber sagen.